Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 19. August.
Ich bin mit harten Angriffen und ich bin auch mit Rücktrittsforderungen sehr, sehr vorsichtig. Das sollte man übrigens auch sein. Aber Sie sind als Innenminister für diese Republik aus meiner Sicht nicht mehr tragbar.
Herr zu Guttenberg muss die gleiche Messlatte an sich anlegen lassen wie bei Herrn Jung. Wenn Herr Jung zurücktreten musste, dann gilt für ihn die gleiche Messlatte.
Horst Seehofer trägt dafür die politische Verantwortung. Aus Respekt vor den Opfern sollte er zurücktreten. Das ist unsere Forderung.
Falls sich ein Historiker der Kulturgeschichte des Rücktritts annehmen wollte, er würde reichlich Stoff vorfinden. Wir erinnern uns an den tiefen Fall des FDP-Politikers Jürgen Möllemann, der in seiner Zeit Vizekanzler war und Wirtschaftsminister sowieso. Der hatte 1993 auf dem Briefpapier des Ministeriums für ein kleines Produkt seines Vetters geworben. Da gab es kein Vertun, Rücktritt.
Ich habe deshalb heute Morgen den Herrn Bundeskanzler darüber informiert, dass ich ihm mein Rücktrittsgesuch zuleiten werde. Ich gebe dieses Amt nur schweren Herzens auf.
Auch Karl Theodor zu Guttenberg musste sein Büro im Verteidigungsministerium räumen. Spitzfindige Doktoranden hatten Zitierfehler in seiner Doktorarbeit gefunden. Also auch für ihn Rücktritt.
Ich habe in einem sehr freundschaftlichen Gespräch die Frau Bundeskanzlerin informiert, dass ich mich von meinen politischen Ämtern zurückziehen werde und um eine Entlassung gebeten. Es ist der schmerzlichste Schritt meines Lebens.
Last but not least erinnern wir uns an Christian Wulff. 2011 war beim damaligen Bundespräsidenten ein rotes Bobbycar für den Sohnemann aufgetaucht. Was für ein Skandal, ein Geschenk, eine Bestechung womöglich. Die Öffentlichkeit reagierte ungnädig, also blieb nur eines: Rücktritt.
Ich habe in meinen Ämtern stets rechtlich korrekt mich verhalten. Ich habe Fehler gemacht, aber ich war immer aufrichtig.
Nur dieser junge Mann denkt gar nicht daran, sein Amt niederzulegen. Er war und ist immer noch für das Schicksal Tausender von Afghanen zuständig, die für die Bundeswehr und die deutschen Hilfswerke gearbeitet haben. Marietta Slomka hat im ZDF-Heute-Journal unseren Außenminister Heiko Maas mächtig in die Mangel genommen.
Nur deren Schicksal hat in den letzten Wochen und Monaten anscheinend nicht so berührt, dass dort wirklich geholfen wurde. Es sind jede Menge Ortskräfte, die wurden nicht rausgeholt. Es wurden die Visa-Anträge verzögert. Wir kennen einen Mann, 34, Dolmetscher in Mazar-i-Sharif, der hat selbst nach Kabul geschafft, hat sich auch keiner drum gekümmert. Der rennt jetzt mit Frau und zwei kleinen Kindern durch die Parkanlagen in Kabul und ist einfach nur noch in Panik. Was sagen Sie dem?
Und dann stellte sie ihm auch die alles entscheidende Frage.
Also wenn man festhält, sagt man, die Dienste waren blind. Die Politik unterlag einer massiven Fehleinschätzung. Die Leute wurden nicht rausgeholt, weil Visaprozesse verzögert wurden, weil man sie auch nicht hier haben wollte. Wird dann irgendjemand
ich
dafür
weiß
politische
nicht, welche Visaprozesse verzögert worden sind?
Doch Heiko Maas wich der Frage gekonnt aus. Er bleibt im Amt, so sieht es zumindest aus. Die SPD erträgt ihn. Die CDU hat selbst ihre Leichen im Keller der Harthöhe. Also müssen wir auf den erlösenden Schlussgong noch bis nach der Bundestagswahl warten. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Ich spreche jetzt gleich mit dem Terrorexperten Professor Peter Neumann vom Londoner King's College. Er wird uns die Psyche der Taliban erklären.
Bestimmt sind die Taliban heute die am besten ausgestattete islamistische Miliz in der ganzen Welt.
Außerdem, Sophie Schimanski hat für uns in die Protokolle der amerikanischen Notenbank geschaut und mit Annette Weisbach spreche ich über die Zukunft der Chemieaktien in Deutschland. Außerdem, wir verabschieden uns heute von Bertha, Ida, Zeppelin und Nordpol und wir gratulieren einem großen amerikanischen Präsidenten und Frauenschwarm, der heute 75 Jahre alt wird. Die Taliban in Kabul erinnern im Moment ein wenig an das Märchen vom bösen Wolf und den sieben Geißlein. Der Wolf frisst Kreide, damit die kleinen sieben Geißlein ihn ins Haus lassen. Und dann wird kurzer Prozess gemacht. So ähnlich verhält es sich derzeit in Kabul. Die Taliban scheinen entfernt zu sein von der Schreckensherrschaft der 90er Jahre. Gestern gaben die neuen Machthaber zum Beispiel eine harmlos anmutende Pressekonferenz, wo eine Generalamnestie für Mitarbeiter von ausländischen Streitkräften verkündet wurde. Zudem wurde ein Mitglied der neuen Führungsriege des Landes im afghanischen Fernsehen interviewt von einer Frau. Vor 20 Jahren, als die Taliban schon mal die Stadt und das Land im Würgegriff hielten, undenkbar. Was ist davon zu halten? Ist das Show? Ist das ernst zu nehmen? Das wollte ich von dem Experten für die Taliban wissen. Professor Peter Neumann ist Direktor des International Center for the Study of Radicalization am King's College in London. Er ist ein Insider, was das Innenleben dieser und anderer Terrorgruppen angeht. Jetzt also aufgepasst, Nachhilfe in Terrorkunde. Einen schönen guten Morgen, Professor Peter Neumann nach London.
Guten Morgen, Herr Steingart.
Die Taliban haben Kabul eingenommen, aber wer sind das eigentlich, die Taliban? Können Sie uns da aufklären?
Naja, die Taliban sind natürlich eine islamistische Miliz, aber sie sind auch eine paschtunische Organisation, eine paschtunische Stammesmiliz. Und die Paschtunen sind eine wichtige ethnische Gruppe in Afghanistan, aber auch in Pakistan. Und das macht die Taliban ein bisschen anders als zum Beispiel den IS. Die Taliban haben keine globale Ambition, sie wollen kein globales Kalifat errichten, sind eigentlich ganz zufrieden damit, wenn sie die Teile der Welt regieren, wo ihre Leute leben. Und das ist eben vor allem in Afghanistan. Und deswegen glaube ich schon, dass es einen wichtigen Unterschied gibt zwischen diesen verschiedenen Formen von islamistischen Organisationen.
Sie rufen ja auch gar nicht nach einem Kalifat, sondern nach einem Emirat. Können Sie uns den Unterschied auch nochmal erklären?
Es gibt einen ganz wichtigen Unterschied. Und zwar, ein Emirat ist im Prinzip nur eine administrative Abteilung. Es ist eine Provinz eines islamischen Staates. Der wichtige ideologische Unterschied ist, dass wenn du als Islamist ein Kalifat ausrufst, dann bedeutet das, dass das der islamische Staat ist, dem sich alle Muslime in der Welt anschließen müssen. Und dass der Chef dieses Kalifats im Prinzip der Anführer aller Muslime der Welt ist. Also da kommt ein riesiges ideologisches Paket kommt da hinterher.
Das ist ein totalitärer Anspruch, muss man dann ja sagen.
Richtig, das Kalifat ist ein totalitärer Anspruch. Und das bedeutet, dass der Anführer des Kalifats, der Kalif, ist der Anführer der Gläubigen. Und zwar in aller Welt. Und alle Muslime haben die Verpflichtung, ihm zu folgen. Und das sagen die Taliban nicht. Die Taliban haben diesen Anspruch nicht. Sie wollen nur, in Anführungszeichen, eine Provinz, einen islamischen Staat in einem bestimmten Territorium. Und das hat keinerlei Signifikanz über dieses Territorium hinaus.
Gut, immerhin auf diesem Territorium wohnen über 40 Millionen Menschen. Deswegen muss es uns bekümmern und tut es ja auch. Die einen übersetzen Taliban mit Steinzeitkriegern und einem Steinzeitregime, das da über das Land kommt. Gleichzeitig empfangen wir jetzt Signale, dass auch Frauen für die Regierungsarbeit gesucht würden und keineswegs tatsächlich die Burka in ihrer härtesten Fassung der Straße getragen werden muss. Was ist da los in Afghanistan, Herr Neumann? Können Sie uns das abschichten? Haben wir es mit einer gemäßigten Form von Taliban zu tun?
Also ich würde nicht das Wort gemäßigt gebrauchen, denn das sind nach wie vor Taliban. Alle Unterstützer und Verantwortlichen der Taliban sind islamistische Fundamentalisten, besteht kein Zweifel. Aber es gibt innerhalb der Taliban durchaus so eine Art Debatte oder Konflikt. Es gibt viele, besonders in der älteren Generation, die glauben, aus den Fehlern der Vergangenheit lernen zu wollen. Und die bezeichne ich als Pragmatiker. Die waren schon in den 90ern dabei, als die Taliban ja schon mal die Macht hatten. Und die wissen auch, dass damals nicht alles so gut gelaufen ist. Dass viele der Konflikte, die es damals gab, schlicht und einfach unnötig waren. Und dass man letztlich die Intervention des Westens, die 2001 passiert ist, auch zum Teil selbst mitverschuldet hat. Und deswegen sagen diese Pragmatiker jetzt, wir müssen vorsichtiger sein. Wir sollten nicht das gesamte ideologische Programm sofort umsetzen. Das ist überhaupt nicht notwendig. Und es kommt auch darauf an, dass wir ein bisschen internationale Anerkennung bekommen. Also die sind pragmatischer, sind vorsichtiger, aber sind natürlich ideologisch nach wie vor Taliban.
Das heißt, wer hat jetzt was zu befürchten? Die Befürchtung unserer Regierung ist ja, dass alle, die der Bundeswehr und den amerikanischen Streitkräften geholfen haben, und sei es als Dolmetscher oder Wegweiser oder Führer durch die Straßengewirre von Kabul, jetzt dran glauben müssen und ihr Leben bedroht sei. Ist das so?
Bestimmt gilt das für einige. Und man muss auch unterscheiden. Natürlich sagen die Taliban insgesamt, wir wollen das nicht, aber es gibt natürlich schon Kommandeure innerhalb der Taliban, denen es jetzt nach Rache zumute ist. Und ich glaube nicht, dass die Taliban unbedingt alle ihre Kommandeure so genau kontrollieren können. Also die sind schon, da gibt es schon eine Gefahr. Und darüber hinaus ist es natürlich so, dass die Leute, die so eine Vergangenheit haben, also die für den Westen, für den Feind gearbeitet haben, selbst wenn sie jetzt nicht vor Gericht gestellt werden oder exekutiert werden, dass die keine große Perspektive in Afghanistan mehr haben.
Gut, aber leben lassen wäre ja auch schon mal was für den Anfang. Wie viele Menschen sind das eigentlich, die Talibane? Zum einen als Gruppierung und zum anderen als Krieger, als militärischer Arm. Von welchen Größenordnungen sprechen wir da?
Also die Taliban sind eine militärische Organisation, so verstehen die sich auch. Die sind keine religiöse oder politische Organisation, natürlich sind sie das effektiv, aber sie verstehen sich selbst als eine militärische Organisation, als eine Miliz. Und da wird geschätzt, dass sie ungefähr zwischen 60.000 und 75.000 Anhänger oder Soldaten oder Kämpfer haben. Da muss man aber noch ein bisschen genauer dahinter schauen, denn was die Taliban in der Vergangenheit immer sehr effektiv gemacht haben, ist, dass sie über ihre eigene Mitgliedschaft hinaus Stammesallianzen geschmiedet haben. Also mit Leuten von Clans und von Stämmen in Afghanistan, die ihnen sympathisch sind und die mit den Taliban zusammenarbeiten wollen. Und zu den 60.000 bis 75.000 kommen auf diese Weise nochmal ungefähr 200.000 Kämpfer dazu. Deswegen war es immer falsch zu sagen, ach, das sind ja nur 60.000 Taliban und die afghanische Armee hat 300.000 Soldaten. Die Taliban haben viele technisch unabhängige Stammeskrieger, die sie unterstützen.
Trotzdem war man überrascht, wie schnell das ging. War man überrascht, sage ich, waren die Nachrichtendienste der Amerikaner und auch der Deutschen überrascht. Für mich gibt es dafür noch keine so richtige Erklärung, dass diese Truppe, die seit 20 Jahren die Hauptstadt praktisch nicht betreten hat und den Präsidentenpalast schon gar nicht, jetzt auf einmal so glatt durchmarschiert in wenigen Tagen. Haben Sie da eine Erklärung dafür? Was ist da passiert?
Ja, also es gibt unterschiedliche Erklärungen dafür, aber Sie haben schon ganz recht. Die Nachrichtendienste und auch Experten natürlich haben da was verpasst. Und die Schnelligkeit hat keiner vorausgesagt. Voraussehen konnte man schon, dass die Taliban auf dem Vormarsch waren. Und es haben auch viele Leute gesagt, dass die wohl demnächst die Macht übernehmen werden. Zumindest nach der Ankündigung des Rückzugs der westlichen Truppen. Was jetzt die Erklärung angeht, ich weiß nicht, ob ich sie überzeugen kann, aber es ist schon so, dass durch den westlichen Rückzug haben die Amerikaner und ihre Verbündeten im Prinzip dem gesamten afghanischen System den Stöpsel rausgezogen. Ja, also wenn Sie sich vorstellen, afghanische Truppen, die in abgelegenen Provinzen sind, die waren ja auf Luftunterstützung durch die Amerikaner angewiesen. Die waren ja auf Informationen durch die Amerikaner angewiesen. Die stehen plötzlich von heute auf morgen total allein da. Dann kommen die Taliban und dann ist die Wahl, kämpfen wir haben keine Chance, oder kapitulieren wir. Und die meisten haben sich dann eben entschieden zu kapitulieren, haben natürlich auch die Waffen der Amerikaner dann übergeben. Und daraus hat sich dann eine Dynamik entwickelt, so eine Art Dominoeffekt. Im Englischen sagt man eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Je mehr die Taliban Erfolg hatten, je scheinbar unaufhaltsamer ihr Vormarsch schien, desto weniger waren die afghanischen Streitkräfte bereit zu kämpfen, weil sie gesagt haben, wir haben ja sowieso keine Chance. Und die einzige Chance, die wir haben, hier überhaupt noch zu überleben möglicherweise, ist, uns den Taliban anzuschließen. Und dadurch ist das dann immer schneller gegangen.
Das heißt aber, diese Taliban jetzt sind besser ausgerüstet denn je zuvor. Wenn die Waffen, die der Westen an die afghanische Armee geliefert hat, dort übergeben worden sind, dann haben wir es ja jetzt wirklich mit einer Erste-Welt-Armee zu tun.
Absolut mit dem militärischen Höhepunkt in der Geschichte der Taliban zu tun. Sowohl was deren Selbstbewusstsein angeht, als auch was deren Ausstattung angeht. Ich würde sogar sagen, bestimmt sind die Taliban heute die am besten ausgestattete islamistische Miliz in der ganzen Welt.
Also besser ausgestattet als Hisbollah beispielsweise oder Islamischer Staat, richtig?
Definitiv besser als der Islamische Staat, wahrscheinlich auch besser als Hisbollah. Jetzt muss man natürlich in die Details gehen. Ich glaube nicht, dass die Taliban so viele Raketen haben, aber sie haben im Unterschied zu Hisbollah das modernste westliche amerikanische Kriegsgerät. Das heißt, die Waffen, die die afghanischen Streitkräfte gehabt haben, inklusive zum Beispiel 211 Flugzeuge, sind jetzt in den Händen der aktuellen Machthaber in Afghanistan, und das sind die Taliban.
Und die hätte man nicht vorher einsammeln können?
Das müssen Sie die Amerikaner fragen. Und ich denke, die Kritik zum Beispiel von Norbert Röttgen ist absolut richtig, wenn er sagt, dass dieser Rückzug völlig übereilt war und sehr schlecht geplant war. Man kann ja drüber argumentieren, sollten wir überhaupt noch in Afghanistan sein oder hätten wir uns nicht vielleicht vor 10 Jahren schon zurückziehen sollen. Und das ist alles schön und gut. Aber wenn man sich zurückzieht, dann muss das, glaube ich, in geordneter Art und Weise passieren. Und das ist nicht passiert. Also die Amerikaner haben sich übereilt zurückgezogen und dabei auch viel zurückgelassen, was jetzt in die Hände der Taliban fällt. Und das kann man auf jeden Fall kritisieren.
Ich habe mit Professor Neumann natürlich weitergesprochen über die Perspektive von Frauen und Minderheiten in Afghanistan, die überaus bescheidenen Versuche der deutschen Polizei, dort eine Ausbildung für die afghanische Polizei zu unternehmen. Und wir haben auch darüber gesprochen, welche Maßnahmen der Westen jetzt, wo das Land wieder in den Händen der Taliban ist, eigentlich unternehmen kann.
Deutschland hat ja 2001 diese Petersberg-Konferenz gemacht, wo wir die Nachfolgeregierung der Taliban zusammengestellt haben. Ich finde, wir sollten eine zweite Petersberg-Konferenz machen, wo wir im Prinzip die gleichen internationalen Parteien einladen, um die humanitäre Bewältigung dieser Krise zu organisieren.
Ich lade Sie herzlich ein, das gesamte Gespräch ungefähr 30 Minuten zu hören. Sie finden es bereits jetzt schon auf der Webseite thepioneer.de. Und ab 8 Uhr, also auch nur ein Wimpernschlag von jetzt entfernt, in der neuen Pioneer-Podcast-App bei Google und im App Store.
Und was, Gabor, ist eigentlich heute in der Hauptstadt los?
Naja, die Taliban sind zwar in Kabul einmarschiert, aber in Berlin bebt die Erde. Bei mir ist jetzt Michael Bröker, der Chefredakteur von The Pioneer. Guten Morgen, Michael.
Guten Morgen, Gabor.
Klare Frage, klare Antwort. Muss unser famoser Außenminister jetzt eigentlich zurücktreten?
Aus meiner Sicht ja. Er ist zuständig für die Lageeinschätzung in jedem Land außerhalb Deutschlands und er ist auch zuständig für die Mandatierung von Einsätzen. Er hat zu spät reagiert. Er müsste längst gehen. Übrigens auch, weil er ansonsten überhaupt in den letzten 3 oder 4 Jahren keine nennenswerte außenpolitische Initiative hingelegt hat.
Bislang scheint er an seinem Stuhl zu kleben, aber kann er so seiner SPD, die ja im Wahlkampf steht, überhaupt noch einen Dienst erweisen?
Natürlich nicht, aber gerade weil Wahlkampf ist, heißt jetzt die Losung in allen Parteien, wir lassen keinen zurück. Denn wenn Heiko Maas zurücktreten müsste, dann müsste ja auch Annegret Kramp-Karrenbauer zurücktreten. So ist zumindest die Logik der SPD. Keiner will jetzt einen aus seinen Reihen verlieren, damit dort nicht der Schuldige dann für dieses Desaster alleine gefunden wird.
Verstehe, apropos SPD-Mick, jetzt erscheint das Süddeutsche Magazin mit einem Coverboy Olaf Scholz, der ganz bewusst und vorsätzlich die Merkel-Raute mit den Händen bildet. Klug?
Zumindest finde ich es ambitionslos, auch unoriginell, aber die klare Strategie der gesamten Kampagne ist, Olaf Scholz ist Merkel 2 und er ist die Reinkarnation dieser Merkel-Republik, die eigentlich Teile seiner Partei die ganze Zeit bekämpfen. Ich finde es irre und ich glaube, am Ende wird es auch nicht helfen, weil Olaf Scholz ist SPD-Vizekanzler und das Programm der SPD ist nicht Merkel 2.
Vielen Dank, Mick, für diese Aufklärungsarbeit. Das ist Politik.
Und was war heute Nacht an der Wall Street los?
Das weiß unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski und zwar besser als alle anderen. Einen wunderschönen guten Morgen, Sophie.
Guten Morgen, Gabor.
Gestern gab es ja, Sophie, das Protokoll der Notenbank. Da lesen die Anleger oft und gerne zwischen den Zeilen. Hat man diesmal denn zufriedenstellende Hinweise auf eine Änderung zum Beispiel der Notenbankpolitik gefunden?
Diese Minutes zeigen ganz klar eigentlich, es wird dieses Jahr losgehen mit dem Tapern, also mit dem Schrumpfen der Anleihenkäufe. Most participants said it would be appropriate this year. Also Übersetzung, die meisten Mitglieder des Notenbankkomitees haben eben gesagt, es sei angemessen, damit dieses Jahr loszulegen. Sie wollen aber sicher gehen, und das haben sie eben bei ihrem letzten Meeting auch intern offenbar diskutiert, dass die Märkte verstehen, das hängt jetzt nicht zusammen mit einer Zinserhöhung.
Aber was, Sophie, machen die Anleger jetzt mit diesen Informationen?
Also die Märkte sind jetzt nicht zusammengebrochen. Wir haben ein kleines Minus danach gesehen. Staatsanleihen und der Dollar waren eigentlich flach und der Ölpreis ist unter 65 Dollar gefallen, das erste Mal seit Mai etwa. Das waren so die Reaktionen, die man gut messen konnte. Natürlich bricht damit eine Säule weg, die den Markt ganz klar hier gestützt hat. Und man sieht hier teilweise schon seit einigen Wochen Verkäufe in Small Caps und in internationalen und zyklischen Aktienwerten. Und dann sind da die marktbasierten Inflationsindikatoren, die schon gefallen sind, die sich also auf weniger Inflation einstellen. Und man sieht es eigentlich auch daran, dass zum Beispiel so viele in die Kryptowährungen gerade wieder einsteigen. Dann ein spannender Schritt ist, dass das Technologieunternehmen Palantir ja ordentlich Goldbarren gekauft hat. Also das sind natürlich auch Reaktionen, die die Anleger beobachten.
Vielen Dank, Sophie, für diese Informationen. Und damit gehen wir direkt nach Frankfurt zu Annette Weißbach. Einen schönen guten Morgen, Annette.
Guten Morgen, Gabor.
Unsere Chemieindustrie hier in Deutschland, also Aktien wie Evonik, BASF, Lanxess, Covestro, denen geht es in den letzten Wochen nicht so schlecht, wie man meinen könnte. Warum ist das so?
Die Chemiebranche, die profitiert von einer sogenannten Sonderkonjunktur. Weltweit pumpt die Industrieproduktion und überall werden Chemikalien gebraucht und die kommen sehr gerne aus Deutschland, so zumindest der Branchenverband der VCI.
Dabei, Annette, hat ja die Pandemie die Industrieproduktion weltweit ziemlich nach unten geprügelt, aber die Chemieindustrie scheint sich, genau wie die Industrie auch, wieder zu erholen, richtig?
Genau, die Pandemie hat zwar die Industrieproduktion kurzfristig wirklich zu einem Halt gebracht, aber die kam sehr schnell wieder. Eigentlich war das immer ein unterstützender Faktor in der Wirtschaftserholung. Und das sieht man halt jetzt auch im Chemiebereich, gerade der Bereich der Grundstoffchemie, Polymere zum Beispiel, die in Industrieprozessen gebraucht werden, die sind ganz besonders gefragt.
Aber nun weiß ich aus den Reports der EZB und der Bundesbank, dass gerade hier die Preise mächtig gestiegen sind, also bei den Rohstoffen, auch bei den seltenen Erden und anderen besonderen Rohstoffen. Gelingt es der Chemieindustrie denn, das überhaupt überzuwälzen in die Preise?
Es scheint so, ja. Der Verband der Chemieindustrie in Deutschland hat gerade gestern eine Studie herausgebracht und die erwarten, dass die Preise im zweiten Halbjahr um 6,5% nochmal im Durchschnitt angezogen werden können für chemische Produkte. Also das sollte deutlich positiv sein, auch für die großen deutschen Chemieunternehmen.
Und negativ insgesamt für das Preisniveau und die Inflation, die ja in Gang gekommen ist. Denn wenn die Vorprodukte und die chemischen Produkte teurer werden, dann am Ende eben auch die Computer, die iPhones und die Autos.
Genau, so wird das kommen. Wenn es so weitergeht, werden wir wirklich einen Anwachsen der Inflation sehen. Das wird ja auch prognostiziert, gerade für Deutschland. Die Bundesbank spricht ja von bis zu 5% bis Jahresende. Ob das nachhaltig sein wird, müssen wir mal sehen. Aber für den Moment sieht alles nach stark erhöhter Inflation aus.
Gibt es denn unter den Chemieaktien, den genannten, einen Star, wo du sagen würdest, hier, Gabor, hier, liebe Hörerinnen und Hörer, lohnt sich besonders das Hinschauen?
Viele Analysten sagen, dass BASF zum Beispiel recht günstig bewertet ist. Die Aktie hat auch fast nur 5% zugelegt seit Jahresanfang, deutlich weniger als der DAX. Da schauen Analysten genau hin. Aber auch Covestro ist ein Unternehmen, wo viele nochmal genau hinschauen, weil die nämlich genau diese Polymere herstellen, die in den Industrieprozessen so gebraucht werden.
Vielen Dank, Annette, für diese Aufklärungsarbeit einer Branche, die wir vielleicht viel zu selten besprechen. Vielen Dank.
Vielen Dank, Gabor.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Na, dass ich tatsächlich manchmal meinen Vornamen buchstabieren muss obwohl der doch so kurz ist. Gabor, G wie Gustav, A wie Anton, B wie Bertha, O wie Otto und R wie Richard. So war die bisher gängige Art, einen Namen in Deutschland zu buchstabieren. Das aber soll und muss sich jetzt ändern, sagt das Deutsche Institut für Normung. Seit vergangenen Herbst schon arbeitet das Institut an der Neufassung der Buchstabiertafel. Der Grund: die alte würde zum Teil Relikte aus der NS-Zeit enthalten und viele jüdische Namen seien entfernt und durch deutsche ersetzt worden. Zudem sei das Verhältnis Mann-Frau bei den Namen nicht ausgeglichen. 16:6 für die Männer geht gar nicht. Die Verwendung von deutschen Städtenamen, so heißt es jetzt, sei doch da ein sehr guter Kompromiss. Also umparken im Kopf: Gabor, G wie Gummersbach, A wie Aachen, B wie Buxtehude, O wie Osnabrück und R wie Recklinghausen. Ist das besser? Mag schon sein, aber langweiliger ist es allemal. Ich schlage einen Gang durch die Küche vor. G wie Gulasch, A wie Apfelkuchen, B wie Blutwurst, O wie Ofenkartoffel und R wie Ratatouille. Nicht deutsch genug wahrscheinlich, also R wie rote Grütze. Guten Appetit.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Na, dass Bill Clinton keine so einfache Kindheit hatte, wie ich bislang dachte. Sein Vater starb 3 Monate vor seiner Geburt bei einem Autounfall. Und sein späterer Stiefvater war Spieler, war Trinker und gewalttätig gegenüber seiner Mutter war er auch. Das war die dunkle Seite des Stiefvaters. Auf der anderen Seite ermöglichte er dem jungen Bill die Ausbildung an einer der besten Universitäten des Landes, der Georgetown University in Washington. Und damit war Bill in jungen Jahren schon dort im Einsatz, wo er später dann als Präsident seinen Schreibtisch fand. Nach seinen Gouverneursjahren versprach er bei seiner Antrittsrede, das war im Jahr 1993, als 42. Präsident der Vereinigten Staaten, nichts Geringeres als einen neuen Frühling.
We force the spring. A spring reborn in the world's oldest democracy that brings forth the vision and courage to reinvent America.
Und mit ihm zogen dann auch tatsächlich Frühlingsgefühle im Weißen Haus ein. Die Affäre um Monica Lewinsky, die Praktikantin, prägte weite Teile seiner Amtszeit.
I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky.
Ach so, Relevantes gibt's natürlich auch noch über ihn zu erzählen. Unter Clinton erlebten die USA den längsten wirtschaftlichen Aufschwung ihrer Geschichte. In seiner 8-jährigen Amtszeit war nicht nur das Haushaltsdefizit quasi verschwunden, sondern es wurden mehr als 22 Millionen neue Jobs geschaffen. Und was macht der Jubilar heute? Er kommentiert die politische Lage. Er ist ein gut gebuchter Redner, er sitzt in Talkshows, in denen er dann verrät, was er am meisten vermisst, seit er nicht mehr der Präsident der Vereinigten Staaten ist.
They don't play a song when you walk in the room anymore.
Aha, dass also keine Lieder mehr gespielt werden, wenn er den Raum betritt. Da können wir heute Morgen zur Feier des Tages aushelfen. Und zwar mit dem Erkennungslied des Bill Clinton in vielen, vielen Wahlkämpfen. Später hat dieses Lied auch seine Frau zum Einmarsch in die ganz großen Hallen aufspielen lassen. Fleetwood Mac mit Don't Stop Thinking About Tomorrow. Ich wünsche Ihnen einen schwungvollen, einen optimistischen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.